Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wissenschaft kontrovers bei Radio Lora 92.4. Das heutige Thema: Artenschutz extrem, heimische Arten wieder ansiedeln und invasive Arten ausrotten. Besprechen wir, das sind Wolfgang Göde und Lisa Popp, zusammen mit unserem Studiogast Dr. Markus Bauer. Dr. Markus Bauer ist Fachtierarzt für Reptilien und Leiter der Reptilienauffangstation in München, was die größte Auffangstation in dieser Art für Reptilien und Exoten in ganz Deutschland ist. Herzlich willkommen. Zu Beginn geben wir unseren Gästen oft einen Halbsatz, den sie dann vervollständigen sollen. Also lieber Markus, meine lieblingsinvasive Art ist?
Die Hauskatze.
Nein, das ist sehr spannend. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja, im Grunde von den geregelten Arten ist es der Marderhund, weil das einfach ganz reizende, entzückende Tiere sind. Aber Hauskatzen sind nun mal wahrscheinlich schlimmer.
Schlimmer im Hinblick auf?
Im Hinblick auf das Auffressen wildlebender Tiere und die Massenvermehrung, die wir leider auch durch unbedachte Halter haben.
Okay. Derzeit gibt es geschätzt 12.000 gebietsfremde Arten in Europa, wovon ungefähr 10-15% als invasiv gelten. Ab wann gilt denn eine Art als invasiv?
Ja, das ist sicher eine Definitionsfrage. Man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen invasiven Arten und migrierenden Arten. Invasiv ist für mich eine Tierart, wenn sie vom Menschen irgendwo in ein Ökosystem eingebracht wird, sich da auch ohne Grenzen vermehrt, weil es keine Feinde gibt. Und dann eben auch zur Bedrohung wird für heimische Arten, für Ökosysteme. Und dann muss man sich einfach einen Kopf machen, ob das so weitergehen kann.
Welche Bedrohungen oder negativen Einflüsse können denn von solchen invasiven Arten beispielsweise ausgehen?
Naja, wenn ich mir jetzt den Waschbären zum Beispiel anschaue, der ist halt einfach eine Art, die so ziemlich alles kann. Die können klettern, die können graben, die können schwimmen, die fühlen sich im Wasser wohl. Die sind am Boden recht gut zu Fuß. Sie haben eine Wahnsinnsvermehrungsquote und sie sind halt ein neuer, ja, Beutegreifer im Grunde, der auch quer durchs Gemüsebeet alles frisst. Also die machen keinen Halt vor seltenen Muscheln, die machen keinen Halt vor dem Flusskrebs, die machen keinen Halt vor der europäischen Sumpfschildkröte. Sie fressen die Gelege von bodenbrütenden Vögeln, sie räumen aber auch Nester auf Bäumen aus. Und es gibt eben nichts, was sie einregulieren würde. Wir haben zu wenig Luchse, zu wenig Wölfe, dass die ab und zu mal einen Waschbären fressen würden. Und er hat halt keine natürlichen Feinde bei uns, sodass der als neuer Druckfaktor quasi auf die heimischen Arten obendrauf kommt. Und die haben es ja nun bei Gott in Deutschland schon schwer genug, weil wir Ökosysteme zerstören. Wir haben keine Wiesen mehr für die Wiesenbrüter. Und wenn da noch einer obendrauf kommt, der da eben räubert und da Schäden anrichtet, dann kann das durchaus problematisch werden.
Das heißt, der Waschbär, der vereinigt dann ja zum einen die Verdrängung von eben heimischen Arten, wie du gerade meintest, und verursacht auch größere wirtschaftliche Schäden, weil er eben randaliert. Dann gibt es natürlich auch invasive Arten, die Krankheiten übertragen. Zum Beispiel gibt es da die Krebspest, die von invasiven Krebsen eingebracht wurde. Immer wieder im Gespräch ist die Tigermücke, die das Dengue-Fieber und das Zika-Fieber übertragen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch allergienauslösende invasive Arten, zum Beispiel die Beifußambrosien. Aber wie du schon sagst, der Waschbär, der vereint mehrere gefährliche oder bedrohende Faktoren. Du hast noch erwähnt, dass das für dich zur Definition gehört, dass die Art vom Menschen eingeführt wird. Welche Wege gibt es denn da?
Ja, da gibt es mehrere. Das ist bei vielen Pflanzen, dass man bestimmte Pflanzen als Bienenweide angesiedelt hat, dass sie aus Gärten quasi entwichen sind. Bei Tierarten ist sicherlich ein Stück weit die Haltung als Heim- und Hobbytiere mit anzudenken. Aber da ist halt auch wieder Waschbär und Marderhund zum Beispiel ein tolles Beispiel, weil da eben gar nicht die privaten Halter, die ihre Waschbären freigelassen haben, im Hintergrund stehen, sondern das waren ja wirtschaftliche und hochherrschaftliche Gründe. Der Waschbär ist in Deutschland heimisch geworden, weil man ihn als Jagdwild in Hessen ausgebürgert hat, weil man die schießen wollte. Und die vielen zusätzlichen Waschbären kamen aus Pelztierfarmen. Also das ist nicht immer nur der private Halter, der da Mist baut, sondern das sind ganz häufig eben auch falsch gedachte Ansiedlungswünsche von, sagen wir mal, gewissen Lobbygruppen auch durchaus mit zu bedenken. Es ist übrigens mit Nerzen, die bei uns mittlerweile auch sehr häufig unterwegs sind, ganz genauso. Die verdrängen den einheimischen Nerzen, die kommen alle aus Pelztierfarmen.
Mhm. Ja, Wolfgang?
Ja, vielen Dank für diese zusätzliche Aufklärung, wie der Waschbär in unsere Gefilde gekommen ist. Aber eine Frage, Markus. Wenn ein Wolf in Bayern irgendwo in den entferntesten Bergen auftaucht oder mal ein Bär aus den Karpaten, dann sind die Medien voll. Emotionen noch und nöcher. Über den Waschbären haben wir bisher kaum was gehört, gelesen. Kommt es daher, weil die so possierlich sind und weil die Everybody's Darling sind?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass beim Wolf oder beim Bären natürlich einfach die Panikmache im Vordergrund steht und dass wir eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dass ehemals heimische Tiere ganz von alleine wiederkommen. Und wenn natürlich so ein Schaf gerissen wird, das war natürlich das wertvollste Zuchtschaf wie immer, ist ganz klar, dann wird da natürlich auch von Seiten der Betroffenen viel mehr Druck und ja, auch Gezeter gemacht. Der Waschbär ist eher so ein heimlicher Zeitgenosse, der halt in Gärten zum Beispiel nur auffällt, wenn die Gartenhütte zerlegt worden ist, wenn der Garten ausschaut, als wäre eine Horde Wildschweine durchgegangen, also wenn sie Schäden machen. Aber letzten Endes haben sich viele dieser heute gelisteten invasiven Arten heimlich, still und leise verbreitet. Von vielen Arten wissen wir, dass die schon seit Jahrzehnten unterwegs sind. Und auch dass es jetzt in der EU eine Verordnung gibt, ist eigentlich nur das Resultat dafür, dass zig Verordnungen im Vorfeld nie ernst genommen worden sind und man die einfach ignoriert hat. Also die sind alle nicht neu, nur sind eben die Tiere, die wir jetzt auf der Liste haben, vermeintlich für den Menschen nicht gefährlich. Ein Wolf ist ja angeblich eine ganz große Gefahr.
Auf diese EU-Verordnung, die du gerade erwähnt hast, auf die wollte ich jetzt sowieso noch eingehen. Die wurde 2014, wurde die erstellt, und zwar um zu klären, wie EU-weit mit invasiven Arten umgegangen werden soll. Und seit 2016 ist sie in Kraft getreten. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es genau in dieser Verordnung geht?
Also in der Verordnung werden zuerst mal Arten geregelt, egal ob Pflanzen- oder Tierarten, die sich eben innerhalb der EU massenhaft vermehren können und denen man ökologische oder auch wirtschaftliche Schäden zuschreiben kann, also die entweder heimische Arten bedrohen oder wie auch immer. Und die EU hat jetzt einfach ein Rahmenwerk geschaffen, wie man mit diesen Tieren und Pflanzen umzugehen hat. Und da kann man so grob vielleicht zwei Schlagworte in den Raum stellen, detektieren, also feststellen und ausmerzen. Und das ist leider ein bisschen spät. Also wir werden den Waschbären in Deutschland nicht mehr los. Wir werden auch den Marderhund, wenn wir noch so viele schießen, nicht mehr loswerden. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man letzten Endes die Grundidee sich anschaut, dass man einfach sagt, man muss die Bestände dieser Tier- und Pflanzenarten überwachen und man muss versuchen, sie in einem erträglichen Rahmen zu halten, also durch Bejagung, durch Besitzverbote, durch Importverbote und so weiter, dann ist das sicherlich von der Grundidee her kein schlechter Gedanke, weil wir eben auch nicht wissen, was diese Arten in den Resten der Natur, die wir noch haben, wirklich anrichten können. Und deswegen macht Sinn, sie im Auge zu behalten und zumindest den Rahmen ihrer Vermehrung ein bisschen einzuengen. Das ist also durchaus gut. Es sind aber auch da wieder natürlich lustige Dinge passiert, wie dass man jetzt ein Besitzverbot hat für viele dieser Tierarten, was im Nachgang unendlich viele Folgethemen nach sich zieht. Also Zoos mussten ihre Waschbären abschaffen und lauter so ein Schmarrn. der also weder mit der Ursache was zu tun hat, noch im, wenn man genau drüber nachdenkt, die Bestände in der Natur irgendwie reduzieren hilfe.
Auf die Konsequenzen für alle Beteiligten, auf die gehen wir dann gleich noch ein. Als diese Verordnung geschrieben wurde, wie sehr war denn da die Öffentlichkeit in die ganzen Entscheidungen mit eingebunden?
Darf ich mal dreckig lachen? Also da ist okay. am grünen Tisch schon sehr vieles vereinbart worden. Da sind auch sehr viele Lobbyinteressen durchgesetzt worden. Zum Beispiel sind eben die Nerze nicht mit drauf. Da fragt man sich jetzt, ob das wohl mit den Pelztierfarmen zu tun hat. Es gab wie immer eine öffentliche Befragung. Die Fristen waren aber sehr kurz. Und man hatte eigentlich gar keine Chance. Das war mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt. Wir haben damals versucht, uns da noch einzubringen, eben was die in Menschenobhut gehaltenen Tiere angeht. Das war aber, wie abzusehen war, relativ aussichtslos.
Alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in eine kurze Musikpause und reden danach weiter.
Entstehen doch alle Kriege um des Geldes Besitz. Platon.
Radio Lora München
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Willkommen zurück zur heutigen Sendung Wissenschaft kontrovers mit unserem Thema Artenschutz extrem. Markus, welche invasiven Arten sind denn derzeit in der Auffangstation?
Im Moment sind es primär Waschbären. Wir haben im Moment, dass ich nicht lüge, 7 oder 8 Waschbären bei uns sitzen. Ein Teil davon sind Jungtiere aus dem letzten Jahr, die eben von Spaziergängern gefunden und großgezogen worden sind. Und 3 sind so ganz alte Mohikaner, die bei uns das Gnadenbrot kriegen. Wir hatten aber auch schon Mundjacks da, wir hatten Nasenbären da. Da ist eigentlich wenig Grenze gesetzt, solange sie nicht riesengroß sind.
Jetzt haben wir über diese EU-Regelungen geredet und du hast schon ein bisschen angerissen, was das für Konsequenzen für Zoos oder für euch als Auffangstation hat. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
Also ganz am Anfang stand ja wirklich zur Debatte, dass die Haltung dieser Tiere, egal wo in Menschenobhut, nicht mehr erlaubt sein sollte. Also dass auch Tierheime solche Tiere nicht mehr pflegen dürfen und auch nicht mehr aufnehmen dürfen. Und das wäre für uns allein wegen der Schmuckschildkröten ein Riesendesaster geworden, weil wir reden da über ein paar hundert Tiere. Und bevor diese Managementpläne, über die wir vielleicht nachher noch 2, 3 Worte wechseln sollten, in Kraft getreten sind, wussten wir nicht, dürfen wir die Tiere aufnehmen, dürfen die bei uns gepflegt werden. Es war nur klar, wenn sie irgendwo leben, besteht die Gefahr, dass die Behörde sagt, die werden jetzt getötet. Und das ist erst über die Managementpläne für einige Arten vom Tisch. Und bei den anderen Arten ist immer noch ein ganz, ganz großes Unsicherheitspotenzial da. Hier in Bayern, Gott sei Dank, haben wir eine Regelung mit dem Umweltministerium gefunden, dass auch Tiere ohne Managementplan bei uns aufgenommen werden dürfen. Nur haben wir da eben das Problem, dass wir sie so gut wie nicht vermitteln können, weil wenn sie kein anderer halten darf, dann ist natürlich doof. Aber ein vergleichbares Problem haben wir auch mit Schnappschildkröten zum Beispiel. Die sind ja über ein bundesdeutsches Gesetz, über das Bundesnaturschutzgesetz verboten. Auch bei den Tieren, wenn da eins kommt, ist klar, das bleibt bis zu seinem Lebensende bei uns, weil wir können es nicht weitergeben.
Und abseits von Tierheimen, was bedeutet es für wildlebende Tiere, diese Beschlüsse?
Für wildlebende Tiere bedeutet es, dass man ein, sagen wir mal, jägerisches, fischerisches, gärtnerisches Augenmerk auf sie legt. Das heißt, bei den Tieren ist es so, dass die Tiere entweder aus der Natur entnommen werden, also gejagt werden zum Beispiel, bleiben wir mal beim Waschbär oder beim Marderhund, die werden ganzjährig intensiv bejagt. Es gibt keine Schonzeit, es gibt keine Schonung von Muttertieren, wenn die Jungtiere haben. So kommen wir dann zu diesen handaufgezogenen Waschbären. Da ist also für mich so ein bisschen die Ethik verloren gegangen, auch weil wir ja vom deutschen Tierschutzrecht her sagen, es darf kein Tier ohne vernünftigen Grund getötet werden. Vernünftiger Grund ist nicht immer gegeben, wenn es Alternativen gäbe. Und die werden leider gar nicht diskutiert. Also Waschbären werden einfach ganzjährig geschossen. Ich weiß aus Norddeutschland, dass da in den Tierkörperbeseitigungsanlagen oft wirklich kofferraumweise Waschbären einfach nur in die Verbrennung gegeben werden. Das ist für mich ethisch nicht wirklich nachvollziehbar. Es ist auch nicht ethisch nachvollziehbar, dass man Muttertiere, die Junge haben, schießen darf. Da müsste man, glaube ich, einfach weitmännischer dran gehen. Und darf ich, glaube ich, so sagen, weil die Jäger das auch nicht toll finden.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau, wie sich das auf die Jägerschaft auswirkt, was die dazu sagen.
Also die werden da schon auch genötigt und machen das, glaube ich, wirklich nicht gerne. Und bei den Arten, die jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel nicht in der Regel in der Natur vorhanden sind, also nehmen wir wieder den Nasenbär, nehmen wir den heiligen Ibis, da ist eben alles offen. Da ist nur ein Besitzverbot und wenn so ein Tier auftaucht, dann sind seine Chancen enorm groß, dass es getötet wird.
Mhm. Ihr hattet dann ja mit anderen Verbänden zusammen eine Petition aufgesetzt, in der ihr die EU-Verordnung kritisiert. Was waren denn da konkrete Forderungen?
Also primär wollten wir, dass geregelt wird, was geschieht mit Tieren, die zum Beispiel im Tierschutz irgendwo aufschlagen. Also wenn die in ein Tierheim ankommen, müssen wir die dann töten lassen oder zwingt man uns gar sie selber zu töten? Das wollten wir so nicht mittragen. Also für uns war primär wichtig, dass wir auch die betroffenen Tiere, die in so eine Altbestandsregelung reinfallen. Also wenn ich früher Waschbären hatte, musste ich die nicht unbedingt abgeben, sondern die durften quasi bis an ihr Lebensende beim Privathalter bleiben. Jetzt sind aber Waschbären hochsoziale Tiere. Was mache ich, wenn ein Waschbär stirbt und der andere alleine ist? Dann kriege ich zu Recht Ärger nach Tierschutzgesetz, weil ich ein soziales Tier in Einzelhaft stecke. Und da gab es eben überhaupt keine Lösungen. Da gab es keinerlei Gedanken, wie man damit umgehen kann. Wir lösen es mittlerweile sehr pragmatisch, das funktioniert, aber ursprünglich war in dieser EU-Verordnung nichts dergleichen vorgesehen und wir sind halt in Deutschland in der Situation, wenn der Papst A sagt, dann sagen wir A,1. Also Deutschland ist in der Regel strenger als die EU und ist da päpstlicher als der Papst und das haben wir versucht, ein bisschen in eine Linie zu kriegen, dass eben die Tiere nicht einfach nur eine Kugel in den Kopf kriegen.
Jetzt hast du vorhin schon die Managementpläne angesprochen, die da ausgehandelt wurden. Jetzt ist ja schon einige Zeit verstrichen, seit das in Kraft getreten ist. Wie wirksam sind die denn? Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich von Art zu Art und je nachdem, wie viel auch wirklich dann angewandt wurde. Aber kann man da schon irgendwas sagen?
Also die Managementpläne gehen ja wie die Verordnung auch von tödlichen und nicht tödlichen Maßnahmen zur Eindämmung aus. In der Regel ist die tödliche Maßnahme, also der Fang in Fallen, das Bejagen, ist natürlich die günstigere Variante. Die Managementpläne sind für uns aber dahingehend Gold wert, dass wir für Tiere, die in Deutschland häufig vorkommen, das wären für mich jetzt primär wichtig die Schmuckschildkröten, der Marderhund und der Waschbär, dass wir die in Einrichtungen des Tierschutzes, also in Auffangstationen, Tierheimen, dass wir die vernünftig managen und handeln können. Das heißt, wir dürfen die Tiere aufnehmen, wir dürfen sie auch vermitteln. Einzige Vorgabe ist, die Haltung muss ausbruchssicher sein, die Tiere müssen gekennzeichnet und kastriert sein. Und dann kann man mit denen ganz gut umgehen. Aber wie gesagt, es gibt genügend Arten, für die es keine Managementpläne gibt. Da gucken wir dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Zum Beispiel beim Waschbären, die ist ja zum Abschluss freigegeben. Wie ist da die Entwicklung? Scheint es was zu bringen?
Also ich persönlich würde aus biologischer Sicht sagen, das bringt so wenig wie früher die Krähenreduktionsprogramme und die Massenabschüsse von Füchsen. Man muss sich das ja so vorstellen, Waschbär hat ein Territorium, also ein Areal, das er verteidigt, in dem er lebt, in dem er Ressourcen hat, die ihm wichtig sind, also die er zum Leben braucht. wenn ich jetzt da den Waschbär rausschieße, dann ist quasi eine Wohnung frei geworden. Und der nächste Waschbär, junge Waschbären migrieren, die wandern, die werden dann dieses Territorium wieder besetzen. Das heißt, dann habe ich vielleicht 3 Wochen keine Waschbären im Revier und dann kommen die nächsten. Und junge Paare neigen auch dazu, sehr fruchtbar zu sein. Das heißt, ich brauche andere, theoretisch andere Möglichkeiten, mit den Tieren umzugehen. Wir versuchen seit Jahren, da auch das Augenmerk ein bisschen auf Kastration zum Beispiel zu lenken. Da gibt es auch ein paar wissenschaftliche Studien in Deutschland, die sich jetzt damit beschäftigen, wie sieht das Wanderverhalten aus von jungen Tieren und wie sieht es aus, wenn ich eben dominante alte Waschbären in einem Revier habe, die lassen die Jungen einfach nicht zum Zuge kommen. Deswegen schlagen wir ja vor, dass man es ähnlich macht wie bei freilebenden Katzen, dass man die Tiere fängt, kastriert, impft und wieder freilässt, weil dann habe ich keine Gefahr, dass die sich weiter vermehren, aber ich habe besetzte Reviere mit kräftigen, alten, dominanten Tieren, die die anderen gar nicht erst hochkommen lassen.
Für den Waschbären klingt das ja jetzt ziemlich schlüssig und nach einer eigentlich guten Alternative. Es gibt natürlich aber auch invasive Arten, wo sowas nicht machbar ist. Zum Beispiel gab es ja den asiatischen Laubholzbockkäfer. Und da ist der Managementplan so ein bisschen eine Erfolgsgeschichte, weil der in Bayern zumindest weitgehend eingedämmt werden konnte, auch durch sehr drastische Maßnahmen. Da gab es ja diese Quarantänezonen. Wenn man einen Käfer irgendwo gesichtet hat, dann wurde in 1 Kilometer Abstand drumherum wurden alle Laubbäume gefällt. Und was super drastisch ist, weil natürlich sehr alte Bäume dadurch entfernt wurden. Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, war das wohl wirksam. Das heißt, es ist wohl sehr wichtig, dass für jede einzelne Art ein ganz, ganz definiert ausgearbeiteter Managementplan erstellt wird.
Definitiv. Und man muss sich halt angucken, wie weit verbreitet sind die Tiere schon. Also gerade bei dem genannten Käfer kamen ja immer wieder Einzeltiere mit Holz ins Land. Das heißt, wir hatten noch keine flächendeckende Verbreitung in einer hohen Stückzahl. Beim Waschbären ist es bereits so. Das heißt, da werden wir vermutlich uns damit anfreunden müssen, dass es in den nächsten paar tausend Jahren in Deutschland halt Waschbären geben wird. Da muss man, glaube ich, auch einfach mal so ein bisschen an Professor Reichholf anknüpfen. Da muss Evolution dann ihre Wege gehen. Und das halte ich auch für sinnvoll. Also ich glaube nicht, dass wir bestimmte Arten, die einfach auch den Kamberkrebs zum Beispiel, den amerikanischen Flusskrebs, die kriegen wir nicht mehr raus. Aber wir müssen halt gucken, dass wir sie im Griff halten. Ich denke nur, man muss da fairerweise zu sich selber und auch zur Bevölkerung ehrlich sein und nicht so tun, als würden wir jetzt nur, weil wir Tiere gelistet haben, das Problem mit Schusswaffen oder mit Fallen oder mit Gift lösen oder mit Bäume fällen. Bei einigen Arten ist der Zug definitiv abgefahren.
So sieht's aus. Okay, dann machen wir noch mal eine kurze Musikpause und hören uns gleich wieder.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 924.
So, wir kommen zurück zu unserem dritten Block von unserer heutigen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Jetzt haben wir schon ziemlich viel angesprochen, was invasive Arten angeht und es klang jetzt alles relativ negativ. Gibt es denn auch Beispiele, wo sich eine invasive Art als doch gar nicht so dramatisch erwiesen hat? Ich kann da gleich mal mit einem eigenen Beispiel anfangen. Ich habe nämlich eine Studie gesehen, die kürzlich erschienen ist, wo es darum ging, da wurden pflanzenfressende Großtiere angeschaut, also Tiere über 10 Kilo. Und da wurde untersucht, ob die Tiere, die invasiv irgendwo in ein Gebiet reingekommen sind, ob die nicht vielleicht einfach alte Nischen besetzen, die es vorher schon gab und die durch den Menschen ausgerottet wurden. Und da haben sich ziemlich viele Tiere rausgestellt, dass es bei denen so ist. Zum Beispiel der Mustang in Nordamerika. Es gab halt früher gab es die uramerikanischen Wildpferde, die wurden von Menschen ausgerottet und dann wurde der Mustang eingeführt und besetzt jetzt wieder diese Nische. Ein anderes Beispiel, Wolfgang, da wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen mit auskennen oder bist näher dran, sind die 100 Nilpferde von Pablo Escobar. die seit seiner Gefangennahme ihr Unwesen treiben. Und auch da wurde in dieser Studie festgestellt, dass die eigentlich nur die Nische besetzen, die vorher von dem Riesenlama besetzt wurde. Es kann also auch sein, dass invasive Arten eigentlich gar nicht so fehl am Platz sind, da wo sie sind.
Ja, ich denke, wir haben halt hier in zumindest in Deutschland das Problem, dass wir ja eigentlich gar keine Nischen mehr haben, die echte Nischen sind. Also wir reden hier ja nicht von Wald, wir reden von Forst. Wir reden nicht von natürlichen Grasflächen, sondern wir reden von fetten, gedüngten Futterwiesen. Wir haben hier also eh schon einen riesen menschlichen Druck auf die letzten Refugien von Tieren aufgebaut. Und wenn da natürlich nochmal ein Wechsel reinkommt, ist es eher schwierig. Aber ich bin da völlig bei dir. Es gibt sicherlich ganz viele Möglichkeiten, wo invasive oder migrierende Arten durchaus ökologische Nischen besetzen können und auch sehr positive Erfolge haben können, selbstverständlich. Nur glaube ich, dass wir Menschen uns da ein bisschen schwer tun. Wir haben ja auch in dem Gedanken des Naturschutzes so was ganz Konservatives mit drin. Das muss alles so bleiben, wie es immer war, weil nur dann ist es gut. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das auf Dauer funktioniert, weil man dann eben auch Natur, Ökologie und Evolution in so einen ganz starren Käfig sperrt, der sie ausbremst.
Ja, absolut. Da kommen wir jetzt in so einen bisschen tieferen Bereich der Thematik, der dann in die Ethik übergeht. Der Begriff invasiv ist ja wertend. Das heißt, damit ist eine Bedrohung oder zumindest ein negativer Einfluss damit verbunden. Und jetzt ist die Frage, aus welcher Betrachtungsweise bewerten wir denn diese Bedrohung überhaupt? Weil diese Kategorisierung von Schädling und Nützling, die ist eigentlich veraltet, weil wir mittlerweile wissen, es ist ein dynamisches Ökosystem, was nicht zielgerichtet ist. Es gibt also gar nicht so sehr ein richtig oder falsch. Und jetzt ist natürlich die Frage, aus welchem Blickwinkel man diese Bedrohungen einschätzt, die ja dann in Managementpläne umgewandelt werden und dann zum Abschuss oder Giftausstreuung oder massenhafter Pestizideinsetzung führen.
Ich denke schon, dass wir bei neuen Arten, vor allem Arten, die durch menschlichen Einfluss irgendwo in Ökosysteme kommen, ein Auge drauf haben müssen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wir müssten uns einfach angucken, nicht nur, was machen die neuen Arten für wirtschaftliche Schäden oder ist irgendjemand allergisch drauf oder kriegt man Pusteln, wenn man in so einen Riesenbärenklau reinfasst. Das ist ja alles super menschzentriert. Ich glaube, wir müssen uns wirklich angucken, wie entwickeln sich Systeme unter Beteiligung dieser neuen Arten. Weil dieses ganz strikte, alles, was neu ist, darf nicht sein und nur die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Das ist mir zu kurz gedacht. Also da will ich jetzt wieder den Herrn Reichholf nochmal hervorkramen, der einfach sagt, Natur ist in der Lage, neue dynamische Zustände zu schaffen und Evolution ist in der Lage, auch mit neuem Druck klarzukommen. Auf der anderen Seite, ich komme jetzt aus der Reptilien-Ecke, mir ist natürlich dran gelegen, dass die paar Zauneidechsen, die noch rumlaufen, dass die eben nicht von der Hauskatze gefressen werden und die paar europäischen Sumpfschildkröten, die es noch irgendwo gibt, dass die nicht Waschbärfutter sind, weil man eben auch Ängste hat, dass man das, was man eigentlich für wertvoll erachtet, verlieren könnte. Aber ich glaube, man muss die Dynamik beobachten und dann gezielt eingreifen, nicht so ein mit Kanonen auf Spatzen schießen und nur damit man was getan hat. Das finde ich eigentlich eher schwierig.
Mhm. Wolfgang?
Ja, also mit Augenmaß in die Ökologie und die Balance der Natur eingreifen, verstehe ich. Das hat jetzt allerdings ein US-Gerichtshof völlig zunichte gemacht. Lisa, du hattest die Pablo Escobarschen Nilpferd, die Horde von 100 Tieren, die am Mittellauf des Magdalena-Flusses, ein tropisches Gebiet für einiges Aufsehen seit Jahren, auch in den Medien sorgen. Und die haben da ja aus Afrika eine neue Heimat gefunden und vermehren sich rein, also unglaublich expansiv. Ein Gerichtshof in den USA, fand ich bei den Recherchen, das hatte ich bisher noch gar nicht gelesen in den Medien, Ende des Jahres hat die zur juristischen Person erklärt, diese Nilpferde, also praktisch mit einem Persönlichkeitsrecht, mit einem Menschenrecht, mit einem Tierrecht ausgestattet. Das fand ich erstaunlich. Und da würde die Frage an unseren Experten sein, ob das jetzt gerechtfertigt ist aus seiner Sicht. Und darauf nochmal aufbauend und erweiternd, bei den Indigenen Lateinamerikas, bei den Inkas, waren Tiere schon immer etwas Besonderes, etwas den Menschen Gleichgestelltes. Da gab es niemals eine Diskriminierung und alles gehörte zum großen Kreislauf. Mit dem endet das in der Verfassung von Ecuador, die Tiere geschützt sind mit Art von Menschenrechten. Also wie verhält sich das alles zu unserem Thema und zu deiner Sichtweise, Markus?
Na gut, meine Sichtweise geht eigentlich eher dahin, dass man grundsätzlich vor jedem Lebewesen den nötigen Respekt haben sollte und dass man einfach sich selber als Mensch und uns als Menschheit nicht weiterhin als Krone der Schöpfung und als Strippenzieher sehen sollte. Also ich würde da den indigenen Amerikanern sehr recht geben. Was ich persönlich für völlig verfehlt halte, ist, dass ein Gericht diesen Nilpferden quasi Personenschutz zuspricht. Da hat kein einziges dieser Nilpferde was davon. Da hat auch die Natur nichts von, sondern ich glaube, wir müssen einfach lernen, uns als Teil der Natur zu sehen und auch zu sehen, dass Natur was Dynamisches ist, nichts in Stein gegossenes. Und ich glaube, da gehört nicht Ideologie dazu, da gehört nicht irgend so ein süßliches Menschenrechte für Tiere Gelaber dazu, sondern da gehört einfach ein fundiertes Verständnis von Zusammenhängen in der Natur hin. Und ich glaube, solange wir Menschen uns als invasivste Art überhaupt aufführen, uns vermehren wie Kaninchen, uns in alle Ökosysteme reinfressen und Schutt und Asche hinterlassen, und das immer noch mit dem, auch im Naturschutz, mit dem Gedanken, was ist eine Ökodienstleistung, also wo greifen wir wieder ab? Wo haben wir Vorteile? Das ist doch das ganze Maß, das man da anlegt. Und deswegen bin ich schon der Meinung, wir müssen einfach lernen, uns als Teil der Natur zu sehen und auch endlich zu kapieren, dass wenn wir so weitermachen, dann können wir uns unsere ganzen Schutzbemühungen wirklich in die Haare schmieren, weil dann wird das Ganze einfach schieflaufen.
Ist das wirklich realistisch? Seit der Bibel und zuvor wird ja der Mensch, wie du sagst, als Krone der Schöpfung ausgegeben. Und so hat der Mensch sich ja auch verhalten. Und genau darauf ist ja auch die meiste Wissenschaft gerichtet. Nicht? Also Religion, Wissenschaft, praktisch im Schulterschluss gegen die Natur, gegen die Evolution. Kann das gut gehen oder werden wir da garantiert den Kürzeren ziehen?
Ich weiß nicht, ob wir den Kürzeren ziehen oder ob wir vielleicht wirklich wie so Parasiten irgendwann die Oberhand gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich halte es jedenfalls, wenn man auf das Bibelwort und machet euch die Erde untertan, da nochmal eingehen möchte. Jemanden untertan machen heißt, ich bin verantwortlich für ihn. Ich muss für ihn sorgen. Ich bin primus inter pares. Und nicht irgendwie so ein Sonnenkönig, der alle ausbeutet und keine Verantwortung übernimmt. Ich glaube, da müssen wir vielleicht ein Stück weit hin. Und ich bin deswegen auch, obwohl ich in vielen Punkten nicht 100% übereinstimme, unendlich glücklich über die Kids von Fridays for Future, weil sie einfach sagen, hört mal auf mit dem Scheiß. Natürlich ist das nicht ausgereift, das ist auch klar. Aber ich denke, es ist ein guter Impuls, uns mal wieder ein bisschen in die Ecke zu drängen, wo wir eigentlich hingehören in der Natur. Wir sind halt leider ein bisschen schlauere Tiere, aber mehr nicht.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz für diesen dritten Block. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz eine Pause und hören uns dann gleich noch mal.
Lora ist Freiheit on Air. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Und am Wochenende hast du frei.
So, dann sind wir zurück zu unserem vierten Teil unserer heutigen Sendung von Wissenschaft kontrovers mit dem Thema Artenschutz extrem. Im Gegenzug zu den Bemühungen, invasive Arten auszurotten, stehen natürlich auch zahlreiche Projekte zur Wiederansiedlung oder zum Schutz heimischer Arten. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr viel positiver und weniger kontrovers. Allerdings gibt es auch hier Schwierigkeiten. Das Thema hatten wir vorhin schon mit der großen Angst vor dem Wolf und dem Bären. Es gibt auch die Fälle aus dem Bayerischen Wald mit dem Luchs, der ausgewildert werden sollte und von woher auch immer motivierten Personen angegriffen wurde, verstümmelt wurde. Es ist also doch nicht so einfach, heimische Arten zu unterstützen. Markus, was sind denn da deine Erfahrungen in dem Bereich, was die Reptilienauffangstation angeht?
Also für uns sind bei den heimischen Arten halt hauptsächlich die Frösche, Kröten, Molche, Schlangen, Eidechsen und Schildkröten ein Thema. Da sehe ich zumindest im stadtnahen Bereich unglaublich positive Entwicklungen, weil wir durch unsere Gärten im Grunde das kleinteilige, sehr abwechslungsreiche Biotope, ähnlich wie für die Vögel, schaffen. Und die Stadt hat es wirklich hingekriegt, neuer Lebensraum auch für heimische Reptilien und Amphibien zu werden. Trotzdem glaube ich, rennt man da immer noch an Wände, weil die Aufklärung über diese Tiere ist nicht wirklich sehr hoch. Wir haben kaum mehr ein Kind oder einen Jugendlichen, der oder die eine Ringelnatter erkennt. Wir haben sehr häufig Feuerwehrleute, die sich anmelden. Wir haben eine Giftschlange gefangen, die super gefährlich, sind wir uns ganz sicher. Die hat nämlich gelbe Flecken am Kopf. Ich kann dann immer nur sagen, hey, ihr Haubentaucher, das ist eine Ringelnatter, habt ihr das nicht in der Schule gelernt? Das ist ein Problem. Und wir haben auch ganz viele Anrufe, dass Leute eben in ihrem Garten eine Kreuzotter zum Beispiel entdecken. Und es ist ganz schwer, den Leuten zu erklären, hey, krieg mal hier die Freudentränen in die Augen, weil dein Garten ist offensichtlich super toll und ökologisch wertvoll und du hast da einen ganz, ganz seltenen Gast. Die Menschen haben einfach Angst. Wir sind da kulturell versaut. Also von der Bibel angefangen über die Christianisierung haben wir gelernt, diese kaltblütigen Tiere sind doof. Von Münchner Rathaus grinst uns der Lindwurm an und der ist einfach schlecht. Und es ist recht schwer, den Leuten einfach die Wertschätzung für diese Tiere beizubringen. Das ist genauso, wenn heute in der Stadt Elstern rumfliegen, anstatt dass wir uns an dieser unglaublichen Schönheit und Intelligenz freuen, haben wir gleich wieder Angst, die könnten ein Amselnest ausräumen. Also wir finden immer einen Haken an der Geschichte, das ist ein bisschen problematisch. Und ganz häufig rennt man natürlich auch an gesetzgeberische Hürden. Also wir haben ja die europäische Sumpfschildkröte zum Beispiel schon angesprochen. Wir kriegen jedes Jahr etwa ein Dutzend Tiere, die Menschen auf der Straße finden oder im Garten. Mhm. Also Tiere, die sicher nicht irgendwo aus dem Terrarium abgehauen sind, sondern irgendwo in einem Weiher leben. Und offiziell ist aber diese Tierart in Bayern nach der Eiszeit verschwunden. Das ist die offizielle Lesart auch der Ministerien. Das heißt, wenn ich so ein Tier kriege, muss ich die behandeln wie eine amerikanische Schmuckschildkröte. Die ist ein Fundtier, die darf nicht wieder ausgewildert werden. Wir haben jetzt angefangen, eben die Sumpfschildkröten, die wir kriegen, genetisch untersuchen zu lassen. Also jedes einzelne Tier wird dann getupfert und wir wissen, wo gehört es genetisch hin. Und dann können wir zumindest sagen, die Tiere, die ursprünglich aus Griechenland kommen oder aus Italien, die Italiener kamen ja bis ins 19. Jahrhundert auch als Fastenspeise rein, sind von den Klöstern importiert worden. Das erklärt vielleicht, warum wir so viele Populationen mit viel italienischer Genetik haben. Mhm. Aber wir haben immer wieder Tiere, die definitiv in diesen Streifen Österreich, Aussparung Bayern, Baden-Württemberg reinpassen. Und für die haben wir jetzt zum Beispiel ein Nachzuchtprojekt gestartet bei uns in der Auffangstation, um andere Projekte leider außerhalb Bayerns mit Jungtieren zu versorgen. Wir haben auch früher eben genetisch wertvolle Tiere in Auswilderungsprojekte gegeben, wie zum Beispiel in Niedersachsen im Steinhuder Meer. Da schwimmen jetzt bayerische Emis rum. Aber da gerät man natürlich an Grenzen, wo man halt häufig nicht wirklich viel machen kann. Wir haben jetzt angefangen, dass wir eben sagen, mit diesen Meldungen, wir kartieren die mal, wenn Leute anrufen. Also man hat dann auch echt coole Anrufe. Ne? Also ich habe ein Krokodil im Gulli. Ja, schicken Sie mir doch mal ein Foto und dann ist es halt ein Teichmolch. ja, aber gut, ich meine, warum sollen Städter einen Teichmolch kennen? Gell? Mhm. Und wir wollen versuchen herauszufinden, wo sind im Großraum München so Hotspots, wo die Tiere leben, und werden dann da auch versuchen, mit den Gartenbesitzern und mit der Stadt vielleicht auch Bestandsstützungsmaßnahmen zu machen. Aber das hält uns natürlich Bauaktivitäten, Wohnraumverdichtung etc. nicht vom Leib. Also da wird man sicherlich viele Probleme noch sehen. Und gerade wenn ich die Tiere, die uns interessieren, wir haben hier zum Beispiel Wechselkröten. Und die braucht halt einen kargen, schotterigen Lebensraum. Da sind Brachflächen hervorragend. Also so ausgewiesenes Baugelände, wo jahrzehntelang nichts passiert. Eigentlich müsste man das erhalten, aber ist ganz klar, da wird drauf gebaut und dann ist der Lebensraum halt weg.
Wolfgang, wolltest du was sagen?
Ja, na, ich folge mit großer Spannung.
Okay, das heißt, dass die Wiederansiedlung von heimischen Arten oder eben der Schutz von denen, der könnte natürlich auch zum Schutz vor invasiven Arten schützen. Da gibt es ein Beispiel aus Australien, wo Fuchs und Katze invasive Arten sind und Probleme bereiten und wo man sich jetzt darauf konzentriert, dass der Dingo, der da heimisch ist, wieder angesiedelt wird, weil der die Population von Fuchs und Katze eben regulieren könnte. Das heißt, das wäre dann eine Win-Win-Situation. Gibt es denn noch andere Alternativen zur Ausrottung von invasiven Arten, die uns weiterhelfen könnten?
Das ist schwierig. Also ich glaube, man muss sich da jede einzelne Art angucken. Australien ist da vielleicht ein tolles Beispiel. Also Australien hat sich ja viele Probleme damit gemacht, dass es eingeschleppte Arten wieder loswerden wollte. Also ich denke nur an die Agarkröte, die jetzt die heimischen Schlangen umbringt, weil die halt fressen und die Tiere so giftig sind, dass die Schlangen dann sterben. Man hat den Fuchs ausgebracht, um das Kaninchen loszuwerden, das man da freigelassen hat, weil man es jagen wollte. Gerade wird diskutiert, die Agarkröte loswerden zu wollen durch weitere nicht-australische Giftschlangen, von denen man hofft, dass sie die fressen. Also das Problem wird immer größer, weil man immer noch einen oben drauf setzt. Aber dass das Erfolgsstorys sein kann, wenn man auch der Natur so ein bisschen unter die Arme greift und ihr ihren Lauf lässt, sieht man ja auch im Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel. Es war die ganze flussnahe Bewaldung war von den Wapitis gefressen. Man hat Wölfe wieder angesiedelt, lässt sie machen. Die Wapiti-Population geht runter. Die Weiden wachsen wieder. Der Biber ist wieder da. Der Kojote ist eingedämmt durch den Wolf. Und die Wapitis machen nicht mehr alles kaputt. Und da hat sich in 10 Jahren maßlos viel getan. Wir haben jetzt wieder Gedanken, dass Wiesende aus Polen in Deutschland ja doch vielleicht wieder heimisch werden könnten, wenn da natürlich nicht jeder Spaziergänger kreischend aus dem Wald kommt, weil er Angst hat, umgerannt zu werden, hätte man da Chancen. Wir haben halt nur leider so ganz viele widerstreitende Interessen, gerade im Moment. Ne, es ist heiß, es ist warm, es ist trocken, Klimaerwärmung. Jetzt wollen wir einen neuen Wald züchten. Also wir wollen andere Pflanzenzusammensetzungen haben. Im Grunde denken aber alle nur über einen neuen Forst nach. Und wenn ich dabei mir angucke, dass diskutiert wird, ob Schalenwild, also Rehe, Hirsche, am besten gemerzt werden sollten, damit dieser neue gepflanzte Wald irgendwie besser hochkommt und mehr Ertrag liefert, dann muss ich sagen, haben wir echt die Welt nicht verstanden.
Ja. Wolfgang?
Ja, die Welt ist offensichtlich schwer zu verstehen. Neuseeland steht Australien in nichts nach. Bis 2050 sollen über 1000 invasive Arten ausgemerzt werden dort. Und wenn man den Blick auf die schönen Galapagos-Inseln richtet, dann liest man, dass dort verwilderte Schweine und Ziegen, die Riesenschildkröten den Garaus machen. Jetzt mal einfach ganz visionär, fantastisch, aus den Niederungen der Wissenschaft heraus. Was denkst du, wenn du jetzt gestalten könntest, wie würdest du dieses Miteinander der Arten, die sich natürlich eigentlich immer spinnefeind sind von Natur aus, wie würdest du das regeln, so dass eine Balance entsteht, mit der alle gut zurechtkommen?
Da wäre ich schlicht überfordert. Also das gebe ich ganz offen zu. Ich laber jetzt hier schlau daher, aber ich habe natürlich auch keine Lösung. Ich glaube, wir müssen wirklich beobachten, was passiert. Und wir sollten nicht plakative Lösungen machen. Wir sollten auch immer versuchen, mehrere Wege zu haben, die wir gehen können. Und wir müssen natürlich auch Ökosysteme untereinander unterscheiden. Galapagos ist ein Archipel, das sind Inseln. Das heißt, die Tiere haben keine Ausweichmöglichkeiten. Ich habe aber auch die Chance, die Hauskatzen dort wirklich mit einer relativ kurzen Phase der Bejagung von mir raus wegzukriegen. Die Chance habe ich in Europa auf dem Gebiet der EU nicht im Ansatz, eben weil die Tiere auf riesigen Flächen migrieren können, weil immer wieder irgendwoher Nachschub kommt. Und das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Wir können Tierarten, die zu Zehntausenden hier schon auf riesigen Flächen vorkommen, die können wir nur einhegen. Wir können sie nur vielleicht im Bestand klein halten. Und ich bin der Letzte, der sagt, man sollte Waschbären nicht jagen oder auch die Marderhunde bejagen. Selbstverständlich gar kein Problem, aber bitte weitgerecht wie andere Tiere auch, nach Regeln und nach einer Grundethik. Aber jetzt auf einer Insel, wo womöglich eine Tierart lebt, wie der Kiwi oder diese flugunfähigen Papageien auf Neuseeland, da kommt man nicht drum rum, dass man Katzen und Ratten eingrenzt, aber ich habe auch eine Chance. In Europa habe ich die nicht.
Den Ansatz, den du vorhin hattest, mit dem, dass man einfach auch ein bisschen Ruhe bewahren muss und Zeit vergehen lassen sollte, den finde ich ganz schön. Ich habe da auch noch ein kurzes Beispiel, auch aus Galapagos. Da wurden nämlich Pflanzen eingeschleppt, die für Naturschützer Riesenpanik ausgelöst haben und die gedacht haben, Katastrophe auf der Insel, eine invasive Art. Und jetzt nach einer gewissen Zeit hat sich herausgestellt, dass die Riesenschildkröten diese Pflanzen bevorzugt gerne fressen und die Trockenphasen dadurch tatsächlich auch besser durchstehen als vorher und zum Verdruss der Tierschützer, der Naturschützer, diese Pflanzen auch auf der ganzen Insel verbreiten. Und wo man aber sieht, zumindest die Riesenschildkröten profitieren im Moment davon und es hat sich gelohnt, da ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Ebenso bei der Rosskastanien-Miniermotte, die ja auch ganz, ganz schlimm angekündigt wurde und mittlerweile ist es eine ganz wichtige Nahrungsquelle für Blau- und Kohlmeisen in der Jungenaufzucht. Also ich glaube, das ist ein natürlich riskanter Ansatz, weil es kann schiefgehen und eine invasive Art kann zu sehr viel Schaden führen, aber vielleicht muss man die Sachen ein bisschen ruhiger angehen und nicht gleich in Panik ausbrechen und überstürzte Handlungen ansetzen.
Ja, und ich denke, man sollte auch nicht, weil du sagst Panik, wenn ich mir den heiligen Ibis anschaue, der auf der Invasionsliste steht, da fliegen ein paar hundert Vögel rum und zwar nur in einem winzigen Teil der Europäischen Union. Was bitte tun die? Wem bitte schaden die? Und kann ich sowas nicht sinnvoll eingrenzen und muss ich da dann gleich quasi in einem riesigen Teil der Welt diese Tiere alle auf den Todesindex setzen? Ich denke, da wäre Augenmaß gut und vielleicht auch, dass man im Vorfeld nicht nur die Spezialisten heranzieht, die sagen, was man hören will.
Sehr schön. Lieber Markus, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Die Reptilienauffangstation München ist gar nicht so unbedeutend, was die Thematik angeht, weil ihr sehr viel für Aufklärung sorgt, weil ihr invasive Arten betreut, weil ihr euch politisch einsetzt. Möchtest du noch etwas sagen zum Schluss?
Na ja, gut, ich würde vielleicht ganz gern noch in den Raum stellen, dass wir mit der Arbeit mit den Tieren ziemlich alleine dastehen. Also wir haben zwar erreicht, dass wir die Tiere aufnehmen dürfen, aber zum Beispiel nur unter der Prämisse, dass wir für alles aufkommen. Das heißt, wenn ich heute einen Nasenbär aufnehme und der 10 Jahre bei mir lebt oder bei uns in der Station lebt, dann müssen wir für alles aufkommen, weil der Staat macht zwar die Regel, aber er sorgt nicht dafür, dass man sie umsetzt. Das heißt, da kann ich nur bitten, dass jeder, der das Thema irgendwie gut findet und der Meinung ist, dass wir da gute Arbeit machen, dass er vielleicht eine Patenschaft für so ein Tier übernimmt und uns ein bisschen bei der Entlastung dieses Problems hilft. Ansonsten einfach mein Wunsch an alle, ein bisschen mehr gucken, mehr denken, weniger schießen, dann haben wir schon eine bessere Welt.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wir danken euch, der Lora-Gemeinde, fürs Zuhören. Unseren Studiogast Dr. Markus Bauer, Günther Bauer für die Technik, unsere Moderationskollegen Günther Löffelmann für die Mitkonzeption dieser Sendung. Wir hören uns wieder am 1. September mit Die Macht der Gene. Sind wir Ihnen hilflos ausgeliefert? Guten Abend.